Sie und euch alle recht herzlich hier in unserem Gemeindesaal begrüßen. Ich freue mich, dass wir heute Abend weitermachen dürfen und können in unserer Annäherung an die Bibel über den Heidelberger Katechismus. Ich freue mich auch über all diejenigen, die uns jetzt über das Internet und das Telefon zugeschaltet sind. Auch an Sie meinen allerherzlichsten Gruß. Ja, wir beschäftigen uns ja momentan eben damit, dass wir versuchen wollen, an die biblische Wahrheit uns ein Stück weit einen besonderen Weg anzunähern, nämlich über den des Heidelberger Katechismuses, dieses besonderen Lehrbuches. Und eine Eigenart der Katechismen ist, dass gewisse Themen in jedem Lehrbuch der Protestanten vorkommen. Also wenn Sie sich einmal den kleinen Katechismus vor Augen führen, die meisten von Ihnen und euch sind ja mit dem Kleinkatechismus groß geworden, auch mit ihm halt in den Konfirmandenunterrichten unterrichtet wurde, was nicht falsch ist, ganz im Gegenteil, ich halte den für den Konfirmandenunterricht für geeigneter als den Heidelberger. Aber wenn man den lutherischen Katechismus nimmt, den Kleinkatechismus, so sind dort gewisse, wie soll man sagen, Leitlinien gesetzt, weil er einfach auch der maßgebliche und prägende Katechismus ist halt. Also hat der Heidelberger, den wir betrachten, obwohl ich den für den theologisch wesentlich besseren halte, aber nicht die Strahlkraft des kleinen Katechismus. Der kleine Katechismus besteht aus 5 Teilen. Da ist der erste Teil die 10 Gebote, dann Glaubensbekenntnis, Vater Unser, die Taufe, das Abendmahl, das sind die 5 Hauptstücke des kleinen Katechismuses. Und diese Teile finden Sie auch in jedem anderen Katechismus abgearbeitet. Sie erinnern sich jetzt vielleicht daran, wenn Sie die anderen Einheiten der Einheit der Bibelstunde schon verfolgt haben. Wir haben schon über Taufe gesprochen, wir haben schon über Abendmahl gesprochen, halt nicht. Und jetzt werden wir eben sprechen auch über die 10 Gebote, über das Gesetz. Das ist übrigens ganz wichtig, das vielleicht nochmal vorweggestellt, bevor ich dann über Andacht dann auch zu dem komme, was es da angeht. Der kleine Katechismus hat mit dieser Auswahl, Luther hat mit diesem Setzen, dass er die 10 Gebote an erste Stelle im kleinen Katechismus setzt, unglaublich geprägt für die Geistesgeschichte des Abendlandes. Also nach der Bibel ist das über viele Jahrhunderte das verbreitetste Buch gewesen, der kleine Katechismus. Und ganz viele Leute haben das präsent gehabt. Und ganz viele Leute bis zum heutigen Tag meinen auch, Christentum erschöpfe sich darin, dass man eben diese 10 Gebote einhält. Und auch wenn Sie Leute fragen, nach dem, was ihre Ethik prägt, selbst wenn sie sich vom Christentum losgesagt haben, dann kommen doch ganz viele Dinge darin vor, die eben dort in den 10 Geboten stehen. Und die haben in der Bibel nicht mal diese ganz, ganz zentrale Bedeutung. Da könnte man auch andere Dinge noch fassen, halt, also beispielsweise Worte Jesu. Aber durch diese Entscheidung Luthers, die sicherlich nicht falsch war, hat es aber eine ganz besondere Heraushebung dieses eben speziellen Punktes, eben des Gesetzes, gegeben. Und das nimmt auch der Heidelberger auf, in weiten Teilen. Also angefangen bei der Frage 92 über dann bis 110, wenn dann wirklich die einzelnen Gesetze durchdekliniert werden, ganz ausführlich erklärt werden, wirklich eine wichtige Frage zum Gesetz. Und dem wollen wir uns heute Abend auch stellen, dass wir eben uns dem Gesetz Gottes, dem Gesetz des Herrn stellen wollen, in dem, was es bedeutet und in dem, was es uns zu sagen hat. Ich möchte anfangen mit einer Andacht aus dem Neuen Testament, Matthäus 5, ein Wort aus der Bergpredigt, in dem Jesus da noch einmal Bezug drauf nimmt, weil auch dieses Missverständnis gibt es immer wieder in christlicher Gemeinde, so nach dem Motto, im Neuen Testament habe sich ja so das Gesetz des alten Bundes erledigt, halt nicht. Also jetzt haben wir das und auf das Alte müssen wir nicht mehr hören, das ist nicht mehr so wichtig. Das ist beileibe nicht so, es ist auch beileibe nicht so, als ob das Alte Testament Gesetz wäre, das Neue Testament Evangelium, sondern im Alten Testament gibt es ganz viel Evangelium, auch von Jesus Christus, und im Neuen Testament gibt es ganz viel Gesetz, also das geht durch die Bibel als Ganzes durch. Aber Jesus sagt das eben auch ganz klar, dass er eben das Gesetz nicht aufgehoben hat oder dass irgendetwas vergeht. Und das lesen wir in diesem Text, den wir heute betrachten wollen, als Andachtswort, Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Da sagt der Heiland: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines dieser kleinsten Gebote auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Anstelle werden bieten. Liebe Herren und Herren, wir wollen dir Dank sagen, dass wir am Ende dieses Tages jetzt zusammenkommen dürfen in deinem Haus, unter deinem Wort. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns die Möglichkeit schenkst, einen besonderen Blick auf dein Gesetz zu werfen. Wir wollen dich bitten, dass du diesen Abend mit der Wortbetrachtung an unserem Leben segnen wollest. Wir wollen dich bitten, dass das, was wir hören werden, auch wenn es uns vielleicht schon so bekannt ist, dass du es gebrauchst und uns ansprichst in unserer Situation und dass du uns begegnest durch und in deinem Wort, Herr. Danke, dass das immer wieder geschieht, Herr. Dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich und dafür geben wir dir die Ehre, Herr. Amen. Jesus und das Gesetz, so könnte man diese vier Verse überschreiben halt, und ich habe drei Punkte noch einmal herausgegriffen, die ich euch in Besonderheit zusprechen möchte. Das erste, Jesus warnt vor jeglicher Aufweichung und Veränderung des Gesetzes. Das sagt er ganz deutlich, wehe denen, die eben auch nur eins der kleinsten Gebote auflösen und dann hingehen und die Leute so lehren halt nicht. Hier ist diese Verurteilung noch relativ moderat, die dann kommt. Jesus sagt, ihr wird klein sein im Himmelreich. An anderen Stellen in der Bibel wird immer wieder über solche Menschen des Anathema, also die Verfluchung, gesprochen. Denken wir an die Offenbarung, wo dann klar gesagt wird, nicht, also die Strafen kommen über diejenigen, die eben dort am Wort Gottes rumfeilen, die da Dinge wegnehmen, verschweigen oder ergänzen. Aber auch hier eine ganz klare Warnung, genau bei dem zu bleiben, was das Wort Gottes ausmacht, genau beim Text der Bibel zu bleiben und dort nichts zu verändern. Die Dinge so zu lassen, wie sie sind, da Dinge nicht abzuschwächen oder aufzuweichen oder irgendwie in irgendeiner Form zu ergänzen. Das ist uns ganz selbstverständlich. Das ist Leitlinie dieser unserer Kirchengemeinde halt. Und wenn wir uns hier in der Bibelstunde jetzt versammeln, die meisten von euch sind ja regelmäßig hier, dann wisst ihr das ja einfach, dass das einfach unsere Linie ist und da werdet ihr alle zustimmen. Aber leider ist das genau das Problem, das wir derzeit erleben, eben in Deutschland. Das ist für mich das größte Problem, was wir haben, dass eben an der Bibel rumgedoktert wird. Nicht? Dass an der Bibel klar gesagt wird, gewisse Stellen gelten nicht mehr. Gewisse Stellen haben keine Bedeutung. Gewisse Stellen sind nicht so gemeint. Und das ist ja Inhalt der historisch-kritischen Methode in ganz vielen Bereichen, dass sie eben das Wort Gottes in ihrer Autorität in Frage stellt und dann auch behauptet, das seien gar keine Worte Gottes halt nicht. Das hat Jesus nicht so gesagt. Das hat irgendein Mensch reingeschrieben. Nicht, das meinst du, dieses Aufweichen, dieses so ein bisschen verändern. Und damit ist der Urgrund für all die Katastrophen, die wir erleben, gelegt halt nicht. Also, dass wir so viele Gemeinden haben, wo ungläubige Pastoren sind, wo so wenig geistliches Leben ist, das hat damit zu tun, dass zuerst an der Lehre gefeilt wurde. Da wurde ein bisschen was weggenommen. Da wurde gesagt, das nicht mehr. Wurde gesagt, das hat keine Verbindlichkeit mehr für uns halt nicht. Das verurteilt Gott auf das Allerschärfste. Das ist eine ganz große Katastrophe, die wir erleben. Eigentlich ist jeder Pfarrer, jeder Pastor in Deutschland, der ordiniert ist, darauf verpflichtet, wirklich dem Wort wirklich Punkt für Punkt nachzufolgen. Aber in aktuell erleben wir leider in den Kirchen ganz andere Dinge. Also, dass eben Dinge außer Kraft gesetzt werden. Das geht los bei dem Schlimmsten und Wichtigsten, dass man sagt, wir haben nur einen Gott, halt nicht? Wir haben den allmächtigen Gott in Jesus Christus. Du sagst ja, den subsumieren wir auch mal mit dem, der Gott der Muslime und alles zusammen halt. Wir machen so einen Einheitsbrei, halt nicht? Das, was Gott überhaupt nicht aushält, nicht? Also, gerade was das erste Gebot sagt, das wird über den Haufen geworfen, nicht? Der duldet nicht andere Götter daneben. Landeskirchen, die hingehen und schreiben, Gottesdienstordnungen, also Agenden, zum Beispiel für Schuleröffnungsgottesdienste. Das habe ich damals im Westfälischen erlebt, haben dann intensiv gegen protestiert, aber da hat die Westfälische Landeskirche hingemacht und gesagt, wir machen Schuleröffnungsgottesdienst, wo wir eben zusammen mit einem Imam einen Gottesdienst feiern. Da stellen wir uns dann nebeneinander und dann betet er zu allen und wir beten eben zu unserem Gott und zusammen beten wir dann auch. Und die Kinder beten auch alle zusammen und die Schüler, die gekommen sind, die dürfen dann auch alle fröhlich den Amen sagen, halt nicht. Das mischen wir alles ineinander, halt nicht. Was interessiert uns, was in der Schrift steht? Das hat keine Geltung. Wir sind doch heute so liberal und so aufgeklärt, nicht, und so modern. Da muss man doch in diesen neuen Zeiten halt alle in den Arm nehmen und Hauptsache, wir haben uns alle lieb, halt nicht. Das ist eine Katastrophe. Es geht weiter mit der Homosexualität, nicht, also diese Frage dessen halt nicht, wo die EKD ein Papier rausgebracht hat, nicht, wo sie sagt, es steht zwar so in der Schrift, aber uns gilt das nicht mehr. Wir machen es trotzdem anders nicht. Ignorieren wir einfach, keine Geltung für uns halt nicht. Das mag zwar drinstehen, aber das ist ja überholt nicht. So wird es praktiziert nicht. Schriftverrat. Ganz knallhart nicht. Und das ist das, wovor Jesus warnt. Oder denken Sie an die ganze Gender-Ideologie halt. Das läuft ja auch in der Kirchenland auf und ab. Jetzt hat man bei der EKD auch so ein Gender-Büro eröffnet halt nicht, dass man sagt, jetzt müssen wir ja auch mit Kirche mitmachen beim neuen Menschenbild, das da gesagt wird, halt nicht mehr Schöpfungsbericht spielt eine Rolle bei uns, die Sache ist nur alter Tobak halt nicht. Das ist ja nicht das für uns, sondern wir haben ja heute neue Erkenntnisse, nicht? Dem müssen wir nachlaufen und mit denen müssen wir uns dann prostituierend ins Bett legen halt, damit ja auch die Kirche schnell kaputt geht halt nicht. Also das ist eine Katastrophe und Jesus warnt ausdrücklich vor halt nicht. Warnt ausdrücklich davor. Und das ist auch wichtig, dass wir in dieser Gemeinde immer wieder dabei als allererstes bleiben. Nicht das Wort, das Wort, das Wort, das bleibt stehen oder wird nichts verändert halt nicht. Das ist ganz wichtig halt nicht. Und da, auch hier haben wir das erlebt in dieser Kirchengemeinde. Es hat Pastoren gegeben, gerade Anfang des letzten Jahrhunderts, die genau auch noch gesagt haben, lösen wir auch auf. Also das haben wir auch alles durch diesen Dreck halt nicht, die sich nicht dran gehalten haben. Wir haben lange Zeit gute Pastoren gehabt, die genau auch dazu eingestanden sind, die auch da schon 1830 gekämpft haben in Bremen halt. Im Zentrum immer wieder auch der Hellenik, also der Streitigkeiten über die rechte Lehre, die Verständnisse der Bibel, aber da stehen wir auch drin. Und Jesus warnt davor, und das ist auch drauf für uns als Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen, dabei zu bleiben. Wir mögen sie uns Fundamentalisten nennen, evangelikale Hardliner oder wie auch immer. Wenn Jesus sagt, da bleiben wir 100% bei, dann werden wir genau da auch nicht ein Jota weichen, sondern das Gesetz genauso annehmen, wie es da steht. Auch wenn wir manches nicht verstehen, wenn manches auch vielleicht brüchig ist, aber wir bleiben am heiligen und lebendigen Wort, weil das auch das Einzige ist, was steht. Und wenn wir das tun, und das ist das Zweite, verheißt Jesus uns Großes, denn die das Gesetz tun und lehren, denen wird Großes verheißen. Und auch das nicht nur hier singulär an dieser Stelle in der Bergpredigt, sondern an ganz vielen Stellen in der Bibel halt. Ich werde mir draußen das Kreuz von Menken liegen. Das werden wir ja in die Kirche bringen, aber nicht so, dass da draufsteht, mit Gott wird Menken, so wie es jetzt da liegt, sondern auf der Rückseite steht drauf dieses Danielwort, Daniel 12, nicht die da lehren, das Wort werden sein, die Sterne halt. Das wird auf der Seite der Kanzel angebracht, nicht zu sagen, das wäre auch in Menkens Interesse, dass wir sagen, aha, darum geht es nicht, die Rechtlehren halt nicht, die auf diese Kanzel gehen halt nicht und die Gemeinde unterrichten, so wie es in der Bibel steht halt nicht, ob die Gemeinde es hören will oder nicht hören will, nicht, und ob 30 kommen, 300 oder 3000, spielt keine Rolle, aber wenn sie so lehren, die werden groß sein und die sind gesegnet. Und genauso geht es an der Gemeinde, eine Gemeinde, die dabei bleibt, klar am Wort Gottes, es nicht verlässt, sich danach ausrichtet halt nicht, die ist gesegnet. Und eine Gemeinde, die das Wort Gottes verlässt, die eben das Gesetz nicht achtet halt nicht, die wird früher oder später untergehen. Das ist im Volk Israel schon klar gewesen, nicht? Das wird uns ja im ganzen alten Bund gezeigt, nicht? Solange die Juden gingen unter dem Wort, das Gesetz beachtet, haben sie den Segen Gottes erfahren. Sobald sie es verlassen haben und anderen Ideologien, anderen Theologien nachgelaufen sind, da sind sie letztlich bestraft worden. Aber das dürfen wir eben wissen, dass wenn wir am Gesetz bleiben, und da, wie gesagt, Gesetz meint dann die ganze Schrift als das, was uns wirklich als Leitmaßstab für unser Leben überliefert ist, dann werden wir gesegnet werden. Und ein drittes und letztes, was Jesus uns hier sagt über das Gesetz, dass über das, was wir zu bewahren haben, über das, was uns geschenkt ist, Jesus die Erfüllung ist. Das steht ja noch überall mal, nicht? Es ist ja nicht so, dass wir im Judentum sind und dass wir uns abhetzen müssten, zu sagen, wir müssen jetzt alles versuchen zu erfüllen, was in der Schrift steht, was wir eh nicht schaffen, wo wir immer wieder dran scheitern würden, sondern wir wissen ja, dass das Gesetz schon erfüllt ist. Jesus ist gekommen, hat es nicht aufgelöst, sondern hat es erfüllt, nicht? Und hat uns im Glauben mit hineingenommen in eben diese Gesetzeserfüllung. Und das ist das Allerwunderbarste, was wirklich der Herr für uns getan hat, neben allem Wunderbaren, was er uns überliefert hat, dass er für uns das Gesetz erfüllt hat, das wir nie hätten erfüllen können und das kein Mensch hat erfüllen können in allen Jahren und Jahrhunderten, die zurückliegen und auch noch die kommen werden, sondern dass es allein Jesus Christus gelungen ist und dass er uns aber im Glauben an ihn Anteil an dieser Erfüllung des Gesetzes gibt hat. Und wenn man sich auch noch ein bisschen damit beschäftigt, mit dem, was es heißt, Gesetz und Evangelium, halt nicht, das ist ja diese Spannung, in der die gesamte Theologie steht, nicht auf der einen Seite hören wir den Anspruch der Bibel und merken, dass wir es nicht schaffen, auf der anderen Seite hören wir den Zuspruch des Evangeliums, das wir ja schon längst gelöst haben. Wenn man das weiß, wenn man sich mit dem Gesetz beschäftigt, dass der Herr es für uns geschafft hat, nicht, da ist man immer nur voll des Lobes und des Dankes. Und hat umso mehr Freudigkeit eben, gegen die Aufweichung und Veränderung des Gesetzes einzutreten und auch dafür einzutreten, dass das Gesetz in Reinheit und Klarheit gelebt und gelehrt wird. Jesus und das Gesetz. Jesus warnt vor jeglicher Aufweichung und Veränderung des Gesetzes. Jesus verheißt denen Großes, die das Gesetz tun und lehren. Und Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Amen. Wir wollen beten. Ihr lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass du für uns das Gesetz erfüllt hast. Wir werden heute Abend uns noch weiter beschäftigen mit deinem Wort. Wir werden die 10 Gebote hören, Herr. Wir werden hören über das, was du von uns forderst, Herr. Und wir alle wissen, dass wir das gar nicht erbringen konnten und auch niemals werden. Halt. Wir wissen, dass wir wieder scheitern an deinem Wort, an deinem Gesetz, Herr. Aber wir sind so dankbar, dass du für uns das Gesetz, Herr, erfüllt hast, Herr. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Danke aber auch, dass du uns das Gesetz geschenkt hast, Herr, dass wir in dem Gesetz eine klare Orientierung für unser Leben haben. Dass wir klar wissen in dieser pluralistischen Welt, was richtig und was falsch ist. Nicht, weil wir so schlau werden, sondern weil du es uns offenbarst in deinem Wort, Herr. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass, wenn wir dein Gesetz jetzt auch betrachten, Herr, dass du uns segnest durch dein Wort und dass du uns hilfst, einfach auch unseren Weg immer wieder von deinem Gesetz hier auf Erden her zu erkennen. So segne, führe und leite du uns, Herr. Amen. Ja, vom letzten Punkt der Andacht ausgehend möchte ich gerne mit Ihnen und euch singen, das Lied 246. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, denn wenn man das verstanden hat, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat für uns, dann bleibt einem nur noch eins, nämlich die Dankbarkeit gegenüber diesem großen Gott. Und deshalb wollen wir diese drei Liedstrophen aus diesem wunderbaren Danklied singen. Nun danket alle Gott. Markus ist am Klavier, wunderbar, da muss ich nicht schief anstimmen, sondern dann kriegen wir den richtigen Ton bereitet, 246. Für die musikalische Unterstützung. Ja, heute wenden wir uns einer besonderen Frage zu. Normalerweise habe ich das hier immer so zu Ende der Stunde hingestellt, dass wir dann die Frage gelesen haben und von der Frage ausgehend dann die biblischen Texte erschlossen haben. Das ist heute bei der Frage, die wir betrachten, etwas anders, weil die Antwort der Frage Bibeltext als solches ist, nämlich eben die Aufzählung der 10 Gebote. 2. Mose 20, 1 bis 17. Das hat der Heidelberger gleich mit dem kleinen Katechismus, mit vielen anderen Katechismen. Wir haben ja darüber auch schon mal gehört, einfach, dass ich Ihnen das gesagt hatte, dass es nicht die einzigen sind, sondern dass es eine ganze Reihe Lehrbücher gab. Und immer wieder, gerade im protestantischen Bereich, den
Reformatoren damals es wichtig war, den Vätern des Glaubens, das vor Augen zu stellen, was wirklich Gesetz Gottes ist. Das ist für uns heute so selbstverständlich. Die 10 Gebote haben so eine Bedeutung, ich habe das eben schon angedeutet, halt nicht, dass man sich fragt, wieso hat der Latze das denn mitgebracht, das kennen wir doch schon alles. Auch wenn Sie das alles kennen, ist es trotzdem wichtig, immer sein Leben darunter auszurichten. Aber wenn ich jetzt einfach nochmal zurückgehen darf, so 450 Jahre, als der Heidelberger oder 480 Jahre, als dann die lutherischen Katechismen erschienen sind, halt, da muss man sich vor Augen stellen, dass die Kirche damals den Leuten allen möglichen Blödsinn verkauft hat, was der Wille und was das Gesetz Gottes sei. Man hat die Menschen ja von der Schrift ferngehalten. Also die hatten gar keine Bibel. Und die Bibel wurde gelesen im Gottesdienst auf Latein. Die verstanden das gar nicht und waren dem ausgeliefert, schutzlos und hilflos, was der Klerus denen, nicht alle, aber die meisten eben, in Summe an Blödsinn erzählten. Gerade auch, was das Thema Erlösung beginnt, dass man eben Geld bezahlen muss, halt nicht, was wichtig ist, was die Kirche fordert, die Heiligen anzubeten, halt nicht, und dann zu fasten und all diese Dinge, halt nicht. Da wurden so viele Dinge, die zum Teil auch regional unterschiedlich waren. Also Katholizismus in Spanien war nicht derselbe Katholizismus, wie der in Deutschland gelebt wurde, oder der Katholizismus, in den skandinavischen Ländern war. Da gab es natürlich auch regionale unterschiedliche Ausprägungen, halt, was den Leuten erzählt wurde, halt, je nachdem, was dann auch passte, welche Ortsheiligen es letztlich da gab, halt nicht, und vermeintlich, welche Gesetze alle zu halten waren, was richtig sei. Und damals, das wissen Sie auch nicht, der Buchdruck wurde erst zum Ende des 15. Jahrhunderts erfunden, halt nicht, hatten längst noch nicht alle Leute auch eine Bibel, obwohl Luther die Bibel übersetzt hatte, aber das war etwas sehr Teures, auch die ersten Drucke, die draußen waren. Aber hier hatte man eine Kurzform, wo man einfach sagen konnte, ja, das ist das, was Gott sagt. Nicht, was euch die Kirche verkauft. Und da ist leider in der Kirche immer wieder die Gefahr, dass die Kirche den Angehörigen anderes erzählt, als in der Bibel steht. Das ist nicht nur heute, wenn ich eben so auf die evangelische Kirche in Deutschland geschimpft habe und damit auch gesagt habe, dass sie eine Reformation nötig hat. So war es eben damals auch in der verfassten katholischen Kirche so halt nicht. Und hier hatte man eben nochmal was ganz Wichtiges, wo man sagt, hier sind nochmal ganz klare Anweisungen für richtiges ethisches Verhalten, eben in den 10 Geboten, wie es die Bibel selber sagt. Und so lautet die Frage 92 im Heidelberger Katechismus: Wie lautet das Gesetz des Herrn? Nicht irgendwelcher Popen, nicht irgendwelcher Päpste, nicht irgendwelcher Kardinäle, sondern wie lautet das Gesetz des Herrn? Und dann kommt die Antwort und dann kommt eben dieser Bibeltext, 2. Mose 20, 1 bis 17. Gott redete all diese Worte. Das erste Gebot. Also so steht es im Heidelberger. Den eigentlichen Bibeltext habe ich aber fett gedruckt. Das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft sein lassen, der seinen Namen missbraucht. Das vierte Gebot. Gedenke des Sabbatstages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das fünfte Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Das sechste Gebot. Das siebte Gebot. Du sollst nicht ehebrechen. Das achte Gebot. Du sollst nicht stehlen. Das neunte Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. das 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Das ist das Gesetz des Herrn. Dazu möchte ich Ihnen zunächst einige Anmerkungen machen. Wir haben ja schon auch einmal, ich glaube, das ist ganz zu Anfang gewesen, als ich die Bibelstunde übernommen habe, mal die 10 Gebote betrachtet. Das können wir gerne nochmal tun. Also ich habe heute nur noch eins rausgegriffen, aber das ist auch sehr lohnenswert, einfach mal eine Bibelstundeneinheit zu machen. Eben 10 Stunden jeweils über jedes der Gebote. Das will man, denke ich, irgendwann auch nochmal machen, wenn der Zettel abgearbeitet ist, den Sie mir mitgegeben haben. Dabei noch einiges anderes. Aber einige Anmerkungen zu den 10 Geboten, eben zu dem Gesetz, was hier aufgeführt ist. Die 10 Gebote, die werden auch von den Theologen immer der Dekalog genannt. Nicht? Also Theologen haben immer die Eigenheit, die müssen alles mit Fremdwörtern belegen, dass wir die ab und zu begegnen, dieses Wort Dekalog. Das ist griechisch Deka als 10, Logos das Wort, das 10-Wort. Und da haben sich viele Pädagogen und Theologen darüber Gedanken gemacht, warum denn gerade 10? Das haben wir alle, 10 Finger. Das ist wirklich pädagogisch sehr hilfreich, auch wenn Sie als Pfarrer mit den Konfirmanden 10 Gebote auswendig lernen müssen. Lassen Sie es an den Fingern tun. Das kann man sich an allen 10 Fingern abzählen. Nicht tatsächlich, was ist richtig für den Weg, den wir zu gehen haben. Also das 10-Wort, das uns gegeben ist, 10 Gebote, die, wie ich finde, ganz fantastisch nicht wirklich beschreiben, wie funktioniert Leben, wie scheitert es als Hilfe, als was ganz Tolles. Aber noch ein paar allgemeine Anmerkungen. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen gestutzt, wir haben doch schon mal drüber geredet, als ich es jetzt so vorgelesen habe, wie der Heidelberger die 10 Gebote liest und wie er sie zählt. Der Text in der Bibel, ich habe ihn denen so geschrieben, wie der fett gedruckt ist, da steht nicht drin das 1. Gebot, das 2. Gebot, sondern da steht eben nackt drin, Gott redet alle diese Worte und dann kommen diese Verse 2 bis 17 einfach runter. So, jetzt sind die Theologen unterschiedlicher Couleur, unterschiedlich hingegangen und haben da unterschiedlich, ich sage das mal so ein bisschen disputierlich, die Nummern dran geklebt. Und da gibt es unterschiedliche Zählungen halt, nicht? Also die lutherische und katholische Zählweise etwa, die liest das 1. Gebot, liest die zusammen. Also 1. Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, da geht es direkt weiter, du sollst dir kein Bild machen, noch irgendein Gleiches wieder von dem, was du also das ist das ganze 1. Gebot, da verrutscht das nach hinten, haben aber das 10. Gebot gesplittet, da steht dann, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Punkt, das ist das 9. Gebot, und dann kommt das 10. Also hat man das auch gesplittet, die haben auch 10, zählen das nur ein bisschen anders. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich in der Predigt schon mal sage, halt nicht, und da haben die gegen das 7. Gebot verstoßen. Nicht? Dann schreiben mir die Leute oder so, Herr Pastor, das ist eine super Predigt, aber darf ich mir die Bemerkung erlauben? Halt nicht. Also da haben sie daneben gelegt, das ist natürlich das 6. Gebot. Ich schreibe zurück, lieben Dank für die Rückmeldung, aber wir sind eine reformierte Kirchengemeinde, wir zählen das ein bisschen anders, aber freuen sich an ihrer lutherischen Prägung, die sie haben halt. Schön, wenn das überhaupt einer weiß, nicht, was das 6. oder 7. Gebot ist, das ist ja kein Thema. Aber die Reformierten zählen die eben anders, die 10 Gebote, die zählen sie eben so, wie die Juden sie auch zählen. Also da sind wir ganz nah bei denen, die mit den 10 Geboten schon ganz, ganz lange gehen. Das ist übrigens ein Indiz dafür, dass es wahrscheinlicher ist, dass das, was wir zählen, das ursprünglichere ist, als wenn die Juden das schon so getan haben und gehen damit 1500 Jahre, dann sind wir vermutlich da näher dran halt. Nicht? Nämlich, dass wir sagen, das 1. Gebot ist nicht in diesem Ganzen halt, sondern da gibt es 2 Gebote. Nicht? Du sollst keine anderen Götter haben, nämlich hier. Punkt. Und dann geht's los. Das 2. Gebot beschäftigt sich mit den Bildern. Jetzt werden Sie vielleicht sagen und ihr, ja, das ist ja alles wieder mal so ein Theologengezänk, meine Güte. Aber das hat so viel Auswirkungen halt, nicht? Weil genau da dann auch eine schwere, also eine ganz große Gewichtung ist, auf das, was mir theologisch wichtig ist. Deshalb gibt es in den lutherischen Kirchen Bilder. Da sind die nicht so scharf mit, aber die Reformierten, die sind knallhart, die sagen, Bilder raus. In der reformierten Kirche, haben wir schon mal darüber gesprochen, mit dem Unterschied lutherisch und reformiert, und im Gotteshaus, in einem lutherischen Gotteshaus, finden Sie Bilder? Im Reformierten nicht. Wir haben leider kein reformiertes Gotteshaus. Und wir sind hinten die Bilder, ich sage das immer und immer wieder, ein großer Angang, denn das ist nicht richtig. Wir sollen nicht über gemalte Bildchen versuchen, den Heilsweg zu verstehen. Das ist falsch. Das ist falsch, so nett das gemeint ist. Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Sondern es geht darum, dass wir die Offenbarung Gottes allein über das Wort haben. Und wenn wir anfangen zu denken, naja, über andere Dinge können wir das noch besser, dann sind wir direkt daneben halt nicht. nicht über Bildchen, auch nicht über den Heidelberger, dass man sagt, wir brauchen keine Bibel mehr, wenn ihr in der Heidelberger auch eine Katastrophe. Oder wir gucken uns da irgendwas an. Das ist immer so ein Schritt weg, nicht? Deshalb haben die klaren Reformatoren, übrigens auch zu Anfang die Lutheraner, nicht? Die Lutheraner haben auch zu Anfang halt nicht bei dem Bildersturm, der den es gegeben hat, 1522, nicht Bodenstein, der hat auch erstmal in Wittenberg die Bilder alle rausgeschmissen, halt nicht. All die heiligen Bildchen, die angebetet wurden, all das raus, nicht? Das geht ganz schnell, dass man hingeht und packt in die Gegenstände und Bilder irgendwelche frommen Geschichten. Das ist überhaupt kein Thema. Das geht so wunderbar. Und das ist, wie gesagt, hier bei der Zählung nochmal betont, nicht? Dass man sagt, das ist es nicht. Und glauben Sie mir, da denkt man vielleicht, ja, mir passiert das nicht. Aber das geht schon los bei einem Kreuz, das man irgendwo stehen hat, nicht? Dann ist das Kreuz ein heiliges Symbol. Was meinen Sie, was hier los war, als ich die Menorah verstellt habe, vom Abendmahlstisch hinten in den Chorraum hinten rein? Du liebe Zeit! Also, das war Wahnsinn, was das ging nicht, das sei Zentrum, ein heiliger Gegenstand, nicht? Zu sagen halt, wie wichtig das ist. Und da wusste ich, wie richtig das war, dass ich das verstellt habe. Das ist ein Symbol, gar keine Frage. Genauso wie auch ein Kreuz ein Symbol ist. Aber Gottes Offenbarung kriegen wir nicht über Symbole, sondern über das Wort. Auch so diese Vorstellung so. Also ich freue mich über jeden, der ein Kreuz trägt und damit seine Konfession ausdrücken will. Halt nicht. Aber wer glaubt, das Kreuz, was ich habe, hat in irgendeiner Form eine magische Wirkung, nicht? Dann sind wir direkt am Holzweg. Das ist dann nichts anderes als wie das Hufeisen, was sich einige über die Tür hängen oder irgendwelche Glückspfennige oder sonst irgendwas, was im Portemonnaie ist. Halt nicht. Und genauso ist es auch, wenn ich denke, durch die Bilder kommt irgendwas. Das geht ganz schnell so, dann ist man wie in der orthodoxen Kirche, nicht? Dann gehen die hin, küssen die Bilder und dann hat man eben Gottesdienst, wie das Bilder angucken, nicht? Da muss man sehr vorsichtig sein und eine klare Gemeinde bleibt immer beim Wort, nicht? Und wie gesagt, ich habe das auch schon mehrfach wiederholt, also diese Bilder hinten sind mir ein Angang, vor allen Dingen, das ist ja das Tolle an unserer Kirche, nicht? Bilder haben wir zuhauf, aber in der ganzen Kirche kein Wort Gottes, nichts, kein Bibelwort, ne? Du gehst durch die Kirche und sagst, oh, schön, schön, aber im Wesentlichen laufen die Leute vorbei, halt nicht? Und das ist halt bei hier jetzt auch, wie gesagt, hier das Hebräerwort, in die Kirche werden wir kriegen, Johannes 14, halt ganz groß kommt das da rein, halt nicht? Was Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich halt nicht. Die Begegnung mit dem Wort, das ist wichtig halt dabei. Aber das ist, wie gesagt, Zählung der 10 Gebote, wo man sagt, ist ja nur so eine Theologenstreitigkeit. Nein, nein, nein. So eine Kleinigkeit, wie man einen Akzent setzt, der kann in der Ausführung ganz große Unterschiede haben, nicht? Was manchmal ganz klein beginnt, wenn es dann weitergeführt wird, hat ganz große Konsequenzen. Also, wie gesagt, hier haben wir die im reformierte Zählung. Und die eben, wie gesagt, auf dieses Bildnisverbot ganz, ganz großes Wert, ganz großes Wert. Macht euch nicht irgendwelche Dinge von Menschenhand, sondern bleibt bei dem, was ich euch gegeben habe, das Wort. Nicht irgendwie selber malen, schnitzen oder sonst irgendwas und das hinstellen. Auch im Tempel war das ja so, nicht? Also mit der Ehrenschlange, das war eine super Sache halt, nicht? Da hat man irgendwann einen Tempel gestellt, irgendwo die angebetet halt, nicht? Das liegt in der Natur der Sache, der Mensch, der religiöse Mensch, also der natürliche Mensch, der ist ja religiös veranlagt, der möchte gerne was haben zum Anpacken halt, nicht zum Sehen, nicht was er in die Tasche stecken kann oder was sagt, da bin ich sonntags immer drin und das gibt mir irgendwas halt nicht. Aber das ist eben nicht dieser unverfügbare Gott, nicht im brennenden Dornbusch, den kannst du nicht packen halt nicht. Der offenbart sich im Wort nicht, das ist eben nicht fassbar. Und der Heilige Geist eben ein Hauch ist, das ist eben auch nicht zu packen und mitzunehmen. Umstritten ist auch, also nicht die Frage der Zählung, auch umstritten ist die Frage, welche Gebote denn auf welche der Tafel gestanden haben. Auch da gibt es unterschiedliche Zählungen, je nachdem, wo man reinguckt. Also zwei Tafeln ist klar, die geschrieben worden sind, die haben in der Lade gelegen, halt nicht, und die waren in der Stiftshütte. Ist ja auch so was ganz Wunderbares zu sagen, die Lade transportiert ja das Wort, nicht? Da waren die 10 Gebote drauf, sondern dieses Wort, dieses wunderbare, besondere Wort, die 10 Gebote, das dann mit dem Volk gegangen ist, halt nicht? Und mit dem Wort kämpfen sie dann ja auch. Also Jericho geht unter, die tragen das Wort, das war ein Kriegsheiligtum, nicht? Im Wort war Gott gegenwärtig, nicht? Die gehen mit der Lade voran und dann fallen die Feinde um. Und in der Lade nochmal waren die 10 Gebote halt, nicht? Und so ganz viele Dinge, nicht? Wo dann einer hingeht, nicht? Diese Szene, nicht? Weil die Lade nach Jerusalem überführt wird, Jerusalem, der will die Lade stützen halt, nicht? Da ist verboten, die Lade anzupacken, nicht? Der stirbt dann einfach halt, nicht? Der meint so gut, halt nicht irgendwie dann noch Gott auf die Sprünge zu helfen. Der braucht jetzt doch mal die Hilfe, das braucht das Wort Gottes nicht. Also, das ist, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie das Gesetz wirklich, das Wort Gottes, wie das wirklich den Krieg führt, nicht? Wie die wirklich die Mauern von Jericho zum Einsturz bringen, nicht? Und immer die Lade voran, etwas ganz Wunderbares. Aber wie gesagt, es sind zwei Tafeln, die in der Lade liegen. Und dann haben die Theologen sich immer darüber gezankt. Ja, was steht denn jetzt wo drauf? Nicht? Also, wo ist die erste Tafel zu Ende und was steht auf der zweiten Tafel? Wissen wir auch nicht genau. Also, das muss ich sagen. Also, ich kann es hier nicht genau sagen. Halt. Also, das bleibt auch Geheimnis, weil wir eines Tages eine Ewigkeit erfahren. Da gibt es aber unterschiedliche Erkenntnisse. Die alte Kirche hat das nach reformierter Zählung halt 5 zu 5 geteilt. Halt, nicht? Die haben doch dieses Gebot, du sollst dein Vater und Mutter gerne nochmal zugeschlagen, eben auf die erste Tafel und dann du sollst dich töten auf die zweite Tafel. Die Lutheraner haben das 3 zu 7 geteilt und die Reformierten haben das 4 zu 6 geteilt. Scheint mir auch so das Wahrscheinlichste zu sein, aber ich will ja, wie gesagt, das kann ich nicht mit absoluter letztendlicher Gewissheit sagen. Wenn ich jetzt drauf setzen müsste, dann müsste ich auch vermuten, würde ich sagen, auf der ersten Tafel stehen all die Gebote, die sich im Verhältnis Gott zu den Menschen verhält, nicht? Nicht? Und in der zweiten Tafel steht, wie sollt ihr Menschen untereinander leben? Nicht? Das ist, wie gesagt, für mich die wahrscheinlichste Erklärung zu sagen, dass auch der Bereich, in dem Gott gegenüber den Menschen getrennt ist von dem Mensch zu Mensch halt. Nicht? Aber wie gesagt, genau wissen wir das letztlich nicht, wie das Gesetz dann unterteilt war auf diesen beiden Tafeln. Die 10 Gebote sind uns, das ist eine ganz interessante Geschichte, in der Bibel in zwei unterschiedlichen Weisen überliefert. Einmal 2. Mose 20, 2 bis 17, das ist das, was wir vorliegen haben. Und dann auch einmal werden im Deuteronomium, also im 5. Buch Mose, die 10 Gebote wiederholt. Ja. Und jetzt passiert was ganz Außergewöhnliches. In 5. Mose 5 gibt es einen großen, bedeutsamen Unterschied. Da wird an einer Stelle der Text verändert. Da muss man sich natürlich fragen, hat es da Abschreibefehler gegeben oder sonst irgendwas? Also es wird ja keiner das verändern. Nein, Gott wollte das so, hat an einem ganz besonderen Gebot nochmal einen besonderen Akzent das verändert halt nicht. Und zwar bei dem 4. Gebot, bei dem Sabbatgebot, nämlich in 2. Mose, wird es schöpfungstheologisch beantwortet, also wird es begründet, die Sabbatruhe. Also das ist ja auch ein Gebot, was er begründet. Also man soll sich töten, soll sich Ehe brechen. Das wird nicht begründet. So nach dem Motto, man soll sich töten, weil es gibt hier ein Chaos auf Erden und so. Das wird einfach klar apodiktisch hingestellt. Das gilt Punkt und Ende aus. Bei dem Sabbatgebot, das ist das längste Gebot übrigens halt nicht, da stehen zwei unterschiedliche Begründungen drin. Das ist ganz spannend halt nicht. Da merkt man, also für mich ist es so, für mich ist das nicht was, wie wichtig Gott das Gebot ist, dass er uns dösigen Menschen oder mir dösigen Pastor immer wieder sagen muss, wie wichtig der Ruhetag für mich ist halt nicht, dass das mir sogar zweimal begründet, damit ich es auch wirklich verstehe. Einmal schöpfungstheologisch, da kommt nämlich, er selber hat 6 Tage gearbeitet, die Welt geschaffen und dann geruht, nicht? Aus dem Gegenüber, dem schöpfungstheologisch, aus der Schöpfung, wie es angelegt ist. Und zum anderen sagt das eben anthropologisch halt. Er sagt, ja, denkt dran, ihr seid Knechte gewesen in Ägypten und habt da auch pausenlos Frondienst gemacht, nicht? Und auch da wieder, wir sind ja nicht in Ägypten gewesen, wir Urlaub vielleicht, aber wir waren ja nicht unter Pharaos Knute. Aber wir sind Ägypten, das ist ja das Bild für die Knechtung der Welt. Nicht? Da sind wir ja alle drin, nicht? Meine Karriere, meine Familie, mein Haus, meine Geldanlage, nicht? Mein Rasen, der gemäht werden muss, mein Urlaub, den ich noch fahre, nicht? Und das kann ein Programm sein, das mich wirklich die ganze Woche überknechtet, nicht? Da habe ich 7 Tage die Woche und 51 Wochen im Jahr mit zu tun, halt, nicht? Und daraus sind wir ja aus dieser Knechtschaft sind wir ja befreit, nicht? Das müssen wir ja nicht mehr leben, sondern wir haben ja im Christi die Ruhe gefunden, die wir brauchen. Und da hat der Herr uns einen Tag geschenkt, wo wir wirklich auch ganz zur Ruhe kommen sollen und einfach das auch den anderen Menschen, für die wir Verantwortung haben, also die bei uns angestellt sind, mit denen wir arbeiten, denen sollen wir auch die Ruhe geben. Also diese anthropologische Begründung, die da drin steckt. Aber es ist etwas ganz, ganz Interessantes an diesem 4. Gebot. Aber da gibt es, wie gesagt, einen unterschiedlichen Begründungszusammenhang zwischen dem Exodus, also 2. Buch Mose, und dem Deuteronomium, dem 5. Buch Mose. Wichtig, die 10 Gebote sind jetzt beileibe nicht das Einzige, was Gott an Gesetzen gegeben hat. Wenn wir gleich nochmal gucken auf den Gebrauch des Gesetzes und was Jesus hier sagt, meint Jesus nicht nur die 10 Gebote, auch wenn er immer wieder auf die rekurriert, auch in der Bergpredigt, sondern die 10 Gebote sind Teil eines riesigen Gesetzeswerkes. Also das geht los eben in 2. Mose 20, damit geht dieser Gesetzeskorpus los und er zieht sich dann über das 3. Buch Mose, das ist voller Gesetze an Anordnungen, Heiligkeit, all diese Dinge, was gemacht werden muss, bis eben zu 4. Mose 9, wo all diese Ausführungen letztlich drinstehen. Aber das kann man sagen, die 10 Gebote, der Dekalog ist so eine Art Grundgesetz. Halt nicht, das ist so, da ist alles ganz Wichtige zugrunde gelegt. Aber dann gibt es noch hunderte andere Gesetze. Also in Hinsicht auf Opfergaben, in Hinsicht auf geschlechtlichen Umgang, wie ich zu heiraten habe, wie ich meinen Zehnten zu bringen habe und, wie ein König zu, also ganz, ganz viele Gesetze, die dann auch letztlich auch drin vorkommen. Wichtig auch nochmal, und dann will ich so meine allgemeinen Anmerkungen über das Gesetz und über die 10 Gebote, die uns da in Frage 92 mal vor Augen gestellt werden, beenden. Wichtig, das Gesetz ist nicht beschränkt auf das AT, auf das Alte Testament, und das Evangelium nicht beschränkt auf das Neue Testament, sondern wir haben immer wieder im Neuen Testament Gesetz. Denken Sie nur an den Paulusbrief, wenn ich will, er sagt, und das macht nicht und dieses tut mich nicht. Dämpft den Geist nicht, halt nicht, seid gastfrei untereinander, tut dieses, hütet euch vor dem Götzendienst, halt nicht. Ganz, ganz viel Gesetz. Oder wenn wir denken an die Bergpredigt, halt nicht, mit den Antithesen Jesu, halt nicht. Da ist nicht nur die 10 Gebote, sondern die werden noch verschärft. Nicht? Dann sagt Jesus, ihr sollt nicht nur nicht Ehe brechen, nicht? Nur wenn ihr eine Frau anguckt, nicht, dann habt ihr schon halt all diese Dinge, wo das wirklich dann letztlich verschärft wird. Also Gesetz und Evangelium ist Teil der gesamten Schrift und ist nicht eben das eine für den alten Bund, das andere für den neuen Bund. Ja, das Gesetz, nicht nur die 10 Gebote, aber sie vor allen Dingen, werden in dreifacher Hinsicht gebraucht. In dreifacher Hinsicht gebraucht. Das ist immer wieder wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, wofür wir wirklich diese 10 Gebote gebrauchen, aber eben auch alles andere, was in der Schrift gesagt wird, nochmal in den paulinischen Briefen, in der Bergpredigt, an vielen anderen Stellen der Bibel, wie eben das Gesetz gebraucht wird, aber eben auch diese 10 Worte, wie die gebraucht werden. Erstens, das Gesetz überführt den Sünder und zeigt dem Menschen seine Fehler auf. Wenn ich die 10 Gebote lese, für mich ganz persönlich, so ist mir das immer wieder wie so ein Detektor, wenn ich mir wirklich Zeit nehme, die lese, wo ich merke, ups, und da bin ich daneben. Da habe ich es nicht geschafft. Also, ob das nun die Sabbatruhe ist, halt nicht. Oder so ein Punkt, Vater und Mutter zu ehren halten. Also, ich tue nichts Schlimmes über meinen Vater und Mutter, aber ich besuche die zweimal im Jahr halt nicht. Das ist nicht das, was ein guter Sohn macht. Nicht? Da kann ich mich tausendmal rausnehmen und sagen, ich bin ja Pastor und es ist alles so wichtig, was ich tue, halt nicht. Aber dann merke ich, das sind Dinge, die sind nicht in Ordnung halt nicht. Nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten, vor allen Dingen aber auch das 10. Gebot, sollst nicht begehren, halt deines nächsten Haus, Weib, Knecht, Rind, Markt, Esel, noch alles, was dein Auto hat. Auch nicht die dicken Autos, die andere Kumpels fahren und. Da kann man also, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann bin ich ganz schnell dabei, wie mich wirklich das Wort Gottes meiner eigenen Sündhaftigkeit überführt. Ab und an haben wir es auch schon gemacht, dass wir in der Abendmahl zusammengefeiert haben vor der allgemeinen Beichte, dass ich nochmal die 10 Gebote vorgelesen habe. Deshalb einfach, dass uns das nochmal erinnern soll, dass uns das nochmal überführt, dessen, dass wir Sünder sind und uns die Fehler aufzeigt. Das ist der erste Gebrauch des Gesetzes, den zum Beispiel auch Luther betont, den natürlich die Reformatoren betont hat. Also ganz wichtig, erster Gebrauch des Gesetzes, den vor allen Dingen aber auch die Schrift betont hat, die natürlich sagt, nicht den Sündern, den Unheiligen, denen ist das gegeben, einfach damit sie das erkennen. Der zweite Gebrauch des Gesetzes liegt darin, dass das Gesetz uns nicht nur der Sünde überführt, sondern dass uns das Gesetz auch zum Evangelium führt. Halt nicht. Denn die Bibel selber sagt das in Galater 3, das Gesetz ist Zuchtmeister. Zuchtmeister auf Christus hin. Also wie so ein guter Kutscher, der sitzt und die Pferde lenkt und den ab und zu mal auch einen Zack mitgibt, damit die ein bisschen schneller laufen, damit sie dahin kommen, wo sie hingehören. So eben auch das Gesetz. Das Gesetz ist uns Zuchtmeister, weil es uns wirklich auch in Härte erkennen lässt, dass wir Sünder sind. Und über die Sündenerkenntnis wir getrieben werden, geführt werden zu Christus, zum Kreuz hin. Galater 3 heißt es, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Das ist wiederum auch das Tolle, dass wenn wir dem uns dann stellen, dem Gesetz, und das Gesetz uns zum Herrn, zu Christus geführt hat, dann sind wir von diesem Gesetz befreit. Dann klagt es uns nicht mehr an. Dann sind wir frei von diesem Sinne nicht. Also Christus ist die Erfüllung des Gesetzes. Wenn wir da sind, wenn wir beim Herrn sind, wenn wir wirklich da angekommen sind und ihm das gebracht haben, was falsch war und ihm uns wirklich hingelegt haben, mit all unserer Unwürdigkeit, mit all unserer Unzucht, mit all unserer Unheiligkeit, dann hat das Gesetz keinen Anklagepunkt mehr an uns. Dann sind wir frei. Aber das tut eben das Gesetz auch, dass es wirklich uns dahin führt. Und das ist ja wichtig, dass wirklich die Sündenerkenntnis, das geht also ineinander, das kann man jetzt nicht voneinander trennen, wo man sagt, das ist das eine, das andere. Die Sündenerkenntnis, die lässt uns ja traurig sein über uns selber, aber die zeigt uns erstmal, warum wir unter das Kreuz gehen sollen. Das meint eben diesen zweiten Gebrauch, Zuchtmeister unter das Kreuz. Das ist auch das, was Luther ganz stark in seinen Briefen, in seinen Schriften betont, auch was in den anderen Katechismen, nicht im kleinen Katechismus, aber im großen Katechismus und sowas zum Tragen kommt, was auch die Reformierten sagen, also dieser Gebrauch des Gesetzes. Die Lutheraner sagen aber, es gibt nur einen zweifachen Gebrauch des Gesetzes, eben die beschränken das darauf halt, nicht also Überführung der Sünde und Zuchtmeister zu Christus sind. Und die Reformierten, die gehen da noch einen Schritt weiter, die haben den sogenannten Tertius Usus Legis, den dritten Gebrauch des Gesetzes halt nicht. Da wird in der Lehre, in den Dogmatiken ganz klar gesagt, ja, das ist sowohl die Überführung des Sünders wie auch das Hinführen zu Christus, aber auch noch ein drittes, das Gesetz ist für den wiedergeborenen Christen Orientierung und Hilfestellung im Leben. Es ist ihm auch verbindliches Gesetz. Heißt also auch, wir müssen uns dem stellen. Das ist auch so ein Zug bei den Reformierten. Die Reformierten sind gesetzlicher als die Lutheraner. Die sind strenger, kann man sagen halt, nicht? Also wenn sie auch wirklich in knallharten reformierten Gemeinden sind, oder auch wenn Sie die Kirchengeschichte betrachten, etwa das Regiment, was Calvin in Genf geführt hat, nicht richtig reformierter Glaube, das geht tiefer ins Leben rein. Nicht? Das ist nicht so eine, also die Katholiken, die sind, ich spreche jetzt sehr verallgemeinert, also es gibt im katholischen Glauben, erst recht bei den Lutheranern, ganz fromme und gute Leute halt, nicht? Und es gibt bei den Reformierten viele, die total daneben liegen. Aber der reformierte Glaube neigt dazu, das sehr ernst zu nehmen. Und in reformierten Gegenden, da gibt es Untersuchungen für, nicht nur von Max Weber, der gesagt hat halt nicht, da gibt es gewisse Kennzeichen. Also da gibt es zum Beispiel kaum Wirtshäuser, die gehen nicht saufen. Also Katholizismus ist was anderes. Ja, mit großer Fröhlichkeit nicht und dann immer hoch die Tassen, Karneval und alles sowas nicht. Die Reformierten sind immer gegen Karneval angegangen halt nicht. Das kommt übereinander, überhaupt nicht übereinander halt nicht. Da gibt es eben auch das Verbot von Glücksspiel. Prostitution, all diese Dinge, das sind die sehr hart zu sagen, halt auch zu sagen, dass unser Glaube darf nicht nur für unsere Gemeinde gelten, sondern er muss auch unsere Gesellschaft prägen halt nicht. In Holland und in der Schweiz, also diese stark reformierten Gebiete, da ist es so, dass tatsächlich da gewisse Dinge sich uniform ausgebildet haben. Eben sehr stark auf eine Freudlosigkeit, das wird ihnen ja auch vorgeworfen halt nicht. Die sind so ein bisschen ja dröge halt nicht, da ist wenig Spaß. Aber sehr hohes Vermögen, die Leute verdienen viel Geld, also das sind sehr reiche Gebiete, reformierte weltweit, wo starke reformierte Gemeinden sind, sind die Leute reicher, weil es ist ja klar, das ist jetzt wirklich so vereinfacht gesagt, gebe ich kein Geld für die Huren aus, kein Geld für Saufen aus, wenn ich kein Glücksspiel betreibe, was bleibt mir dann übrig, dann stecke ich mein Geld ins Geschäft, nicht? Und das erlebt man viele, sehr erfolgreiche christliche Geschäftsleute haben reformierte Prägung. Ich sage das ein bisschen vereinfacht, aber das ist tatsächlich so, weil die eben auch versuchen, ihren ganzen Lebensstil danach auszurichten. Auch mit einer gewissen Schlichtheit, keinen Prunk, nicht vieles runterzufahren halt, nicht zu sagen, auch so ein Stück weit diesen Zug zur Selbstkasteiung, das ist auch in dem Reformierten letztlich mit drin, eben weil man das Gesetz eben auch versucht, wirklich ganz zu leben. Ich habe davon auch schon an anderer Stelle gesprochen, nicht die Königsherrschaft Jesu Christi, das ist eben die Lehre der Reformierten, die sagen, das Gesetz Christi geht überall, auch in der Politik. Da können wir es nicht rausnehmen, für die Gesellschaft, für alles. Während die Lutheraner sagen, wir haben eine zweireiche Lehre. Das ist ja die Sache, es gibt einmal den Bereich des Geistlichen, da klären wir in der Gemeinde alles, aber die Welt, die Obrigkeit ist nochmal was anderes. Sie ist so ein bisschen frei davon, nicht? Das ist auch eine Frage, warum Hitler möglich gewesen ist, nicht? Also es gibt ja Historiker, die sagen, es gibt eine klare Linie von Luther über Bismarck zu Hitler. Und Luthers Verdienst hat natürlich nichts damit zu tun, ist ganz klar, hängt aber sehr stark damit zusammen, dass gerade diese Trennung von Staat und Kirche, also zu sagen, es gibt zwei Reiche, die können ihren eigenen Bereich machen, da müssen wir untertan sein. Und da sind die Reformierten anders, die haben immer schon gesagt, also wenn das nicht gesetzeskonform ist, nicht, dann sind wir auch dessen enthoben halt nicht. Die sind auch ein Stück weit widerborstiger im Gehorsam gegenüber der Obrigkeit halt nicht. Und das hat es auch zu Beginn der Hitler-Diktatur gegeben halt nicht, dass gerade aus reformierten Kreisen der bitterste Widerstand gegen das Regime bemüht wurde halt nicht. Und das hat aber eben auch zu tun mit zum Verständnis des Gesetzes halt. Nochmal nicht, dass Sie jetzt denken, der Ratschel macht die Lutheraner schlecht. Es gibt hervorragende Lutheraner, es gibt ganz viel schlechte Reformierte halt nicht. Aber es gibt eben diesen Zug, bei denen halt zu einer sehr starken Gesetzlichkeit. Also Ich bin sehr stark reformiert geprägt. Und das merken Sie auch bei meinem Predigtstil. Der ist sehr gesetzlich halt, nicht? Das ist ganz klar. Das kriege ich immer wieder auch gespiegelt. Das ist auch richtig. Ja, die Liebe fehlt bei dir. Das ist auch ein wichtiger Punkt, an dem ich auch immer wieder arbeiten muss. Aber meine Prägung ist sehr stark gesetzlich, sehr stark auf die Schrift fixiert. Nicht? Wir müssen diese Dinge tun. Und ganz wichtig, das ist auch eine reformierte Prägung, die in mir drin ist. Während ich will das jetzt nicht nur das Reformierte schieben, aber das passt da sehr gut rein. Da bin ich sehr gut zu Hause. Das ist also eine ganz klare Prägung. Während jemand, der stärker lutherisch geprägt ist, auch stärker so von Freudigkeit, von anderen Elementen geprägt ist halt nicht. Aber das ist eben die Frage der Bedeutung des Gesetzes. Übrigens, das führt dann auch dazu zu sagen, das Gesetz. Dann hat man natürlich mehr Lesungen im Gottesdienst. Da hat man längere Predigten und dann spielt dieses freudige Singen nicht mehr so die Rolle, nicht? Sag nicht. Das ist auch der reformierte Leib eher zu seiner Menschenverneinung unter Gottes Verehrung, während es im lutherischen Bereich, grob gesagt, eher so eine Sache gibt. Ja, da gibt es auch das fröhliche Gotteslob, hat da mehr Platz, wollen wir das mal so sagen. Aber wie gesagt, das ist eben, resultiert eben gerade aus dieser Stellung zum Gesetz, wie scharf oder wie intensiv man das versteht. Wichtig ist, dass das Gesetz, und da sind sich alle evangelischen Protestanten einig, jeder, der die Bibel kennt, das Gesetz ist nach Kreuz und Auferstehung Jesu und der Ausgießung des Heiligen Geistes nicht mehr der Heilsweg, der zu Gott dienen kann. Gesetzlichkeit ist eine schlimme Sünde, wenn ich mich darin befinde und denke, dass ich über mein Handeln irgendetwas erreichen könnte. Wo der Heilige Geist ist, da ist für das Gesetz kein Platz mehr. Das, was eben gesagt wurde, wenn mich das Gesetz zu Christus geführt hat, dann löst es sich auf, weil Christus die Erfüllung letztlich des Gesetzes ist. Ich habe uns aus dem Gesetz noch einmal das vierte Gebot mitgebracht, was ich eben schon angeschnitten habe. Das Sabbatgebot als ein ganz wichtiges Gebot, das auch wir immer wieder betrachten müssen, halt, wo wir uns auch immer wieder in Frage stellen lassen sollen und dürfen, einfach über dieses ganz wichtige Gebot zu sagen, halt, wie sieht unsere Sabbatheiligung aus, unsere Sonntagsruhe. Noch einmal die beiden unterschiedlichen Begründungen, die ich Ihnen eben schon mal gesagt habe. Einmal 2. Mose 20, in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und 5. Mose 5, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hatte der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbatstag halten sollst. Ich habe es deshalb mitgebracht, eben weil ich, wie es eben schon sagte, das längste Gebot ist und weil es zweimal sogar unterschiedlich begründet ist. Gott ist das so wichtig, dass er uns das aufs Herz gibt, dass es, denke ich, sich lohnt, sich darum damit zu beschäftigen. Und in der Frage 103 tut das der Heidelberger auch, die habe ich uns auch nochmal mitgebracht hat, wo in der Frage 103 nochmal erläutert wird, was Gott denn im vierten Gebot möchte. Also der Heidelberger hat zu jedem der Gebote, zum Teil mehrere, also zum Beispiel die Heiligung des Namens, hat er, glaube ich, insgesamt 4 Fragen nochmal gestellt, wie man das zu verstehen hat, ganz interessante Sachen. Und eben auch die Bibelstellen, die habe ich uns heute, weil ich mir schon dachte, dass wir es zeitlich nicht schaffen, nicht ausgeführt hingestellt, aber die können Sie bitte zu Hause nochmal nachlesen. Also das haben wir immer wieder gesagt, der Heidelberger will nicht eine eigene Lehre aufstellen, sondern will die biblische Lehre erklären und will, wenn wir sie lesen, immer wieder hinführen, dass wir selber in der Bibel lesen, weil das, was er sagt, eben biblische Antworten sind. Das sollen wir aber, müssen wir verifizieren. Und die Antwort, die der Heidelberger darauf gibt, was der Herr im vierten Gebot will, lautet wie folgt. Gott will zum einen, dass das Predigtamt und die christliche Unterweisung erhalten bleiben. Und dass ich, das ist immer ganz wichtig, der Frage, ich habe die Antwort mit ich, immer ich bezogen, und dass ich, besonders am Feiertag, zu der Gemeinde Gottes fleißig komme. Dort soll ich Gottes Wort lernen, die heiligen Sakramente gebrauchen, den Herrn öffentlich anrufen und in christlicher Nächstenliebe für Bedürftige spenden. Zum anderen soll ich an allen Tagen meines Lebens von meinen bösen Werken ruhen und den Herrn durch seinen Geist in mir wirken lassen. So fange ich den ewigen Sabbat schon in diesem Leben an. Ich habe das einmal zusammengefasst. Also warum soll ich denn jetzt halten? Also warum, was sagt denn der Heidelberger, was ist denn die Begründung? Und die ist relativ stichhaltig, dass man sich einfach nochmal sagt, was ist denn Sinn und Zweck des Sabbates halt nicht? Der ist uns ja gegeben, der es uns geschenkt hat, aber wozu tun wir es? Warum sollen wir das dann machen? Das Erste, was der Heidelberger sagt, weil Gott es so festgelegt hat, nicht? Gott will es so. Auch die 10 Gebote beginnen ja nicht, und der Herr sprach so. Das ist ganz wichtig. Es gibt gewisse Dinge, das muss man einfach mal so lassen. Eigentlich könnte man bei dem Punkt schon Schluss machen, wenn der Herr das so will. Hör mal auf, dann brauchen wir uns gar keine Gedanken mehr zu machen. Nicht? Mein Hund, ich habe einen Dackel, das wissen Sie, manchmal behorcht er ganz gut, manchmal nicht. Und wenn er nicht behorcht, dann nehme ich schon was und werfe ihn. Die Tage hatte ich einen Schuh, da war er irgendwas im Kram, da habe ich so einen leichten Schuh und da hat er einen mitgekriegt, hat einen Schreck bekommen. Und dann hat er nochmal verstanden, wer der Herr ist. Dackel neigen ja dazu, so klein sind sie, denken immer, sie werden die Chefs halt nicht. Der wäre der Chef und nicht ich. Jetzt hat er wieder gewusst, ich bin der Chef. Und sobald ich jetzt rufe, Moment, kommt der wie aus der Pistole geschossen. Das ist sofort meine, weil ich eben der Chef bin. Dem muss ich auch nichts mehr begründen. Übertragen darauf, ich bin vor Gott viel weniger als mein Dackel vor mir. Nicht? Und wenn der Herr spricht, brauche ich eigentlich gar nicht mehr darüber nachzudenken. Er sagt es, also mache ich es halt nicht. Das ist das Erste halt, der Herr hat es so festgelegt. Nicht? Der Herr will es so, das sagt der Heidelberger und so steht es eben auch drin, das stimmt. Erster Punkt halt nicht. Das ist das Erste und Wichtigste. Aber ja, Gott ist ja gnädig und erklärt es uns auch noch. Und wir sind ja verständlich, anders als der Hund, dass wir es einfach verstehen können. Das Zweite, was wir einfach brauchen, warum wir den Sonntag brauchen, um Gottes Wort zu lernen. Wir sollen Gottes Wort lernen. Und da ist der Sonntagsgottesdienst ganz hervorragend für. Aber wir dürfen auch weiter lernen. Es gibt einen wunderbaren Tag, an dem wir Gottes Wort lernen sollen. Halt nicht? Das ist ganz wichtig, dass wir in die Wahrheit der Bibel hineingeführt werden. Drittens, weil ich die Sakramente, ich habe es leider hier vergessen, weil ich die Sakramente brauche, im Genuss, den sagt der Sakramente, ich brauche die Sakramente halt nicht. Übrigens, auch wenn wir alle nur einmal getauft sind, wann immer wir taufen, wir erleben halt nicht, das ist ja auch etwas, nicht nur, dass dann ein anderer Mensch, der Täufling oder die Täuflinge, die kommen, getauft sind, ich darf mich dann ja immer wieder an die eigene Taufe erinnern halt nicht. Das ist was ganz Tolles, also die Tauferinnerung. Da muss ich mal was Positives zum Katholizismus sagen. Also das Wasser, was wir häufig sehen in den katholischen Kirchen, wenn man reinkommt, womit man sich bekreuzigt, ist Taufwasser. Das ist eine tolle Sache, dass also, wenn man das in dem Sinn tut, dass man das Wasser, mit dem die getauft haben, das schütten die dann rein und die Katholiken kommen, bekreuzigen sich und erinnern sich daran, ich bin getauft, das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wunderbar, mir kann nichts passieren. Ich bin getauft, das ist eine tolle Sache. Eine Tauferinnerung, die ganz wichtig ist, die wir auch haben dürfen. Wir brauchen die Sakramente. Aber natürlich nicht nur die Taufe, sondern eben auch das Abendmahl halt. Nicht, weil wir auch darüber gesprochen halt, jetzt spreche ich wieder lutherisch, wo ist Kirche, CA 7, also das ist so eine, die Confessio Augustana, eine lutherische, die sagt, was ist Kirche? Überall da, wo das Wort richtig verkündigt wird, den Sakramente recht verwaltet. Nicht, Punkt. So sagt Luther. Und das ist hier genau auch, wofür haben wir den Sonntag? Erstens, Wort Gottes lernen, zweitens, Sakramente gebrauchen halt. Nicht? Und dann sind wir nicht wirklich Kirche, das ist wichtig, dann sind wir Gemeinde. Was brauche ich noch? Ich brauche Ruhe. Ich brauche Ruhe. Ich muss zur Ruhe kommen. Und das ist ganz wichtig. Wir können Gottes Geist nicht wirken lassen, wenn wir keine Ruhe haben. Das wissen Sie alle, wenn Sie und ich weiß das vor allen Dingen, wenn man die Bibellese in Hektik macht. Nicht? Bibeltext gelesen, oh Gott spricht nicht, Bibel zu, jetzt kommt der nächste Punkt. Nicht? Aber ich habe ja so mein Pflichtprogramm gemacht. Ich brauche fürs Wort Gottes Ruhe. Nicht? Und wenn ich so beschäftigt bin mit meinem ganzen Alltag, dann funktioniert das. Das weiß Gott ganz klar. Wir brauchen die Ruhe, auch um Gottes Wort setzen zu lassen, halt nicht, dass es wirkt in uns. Deshalb der Sonntag als Ruhetag, nicht Schabbat, nicht weiß ja, aber Ruhe aufhören, loslassen halt nicht, weil ich Ruhe brauche halt. Übrigens nicht nur für das Wort Gottes, sondern auch der Mensch als solches, das ist ja auch so eine anthropologische Wahrheit, nicht? Die Mediziner und Biomechaniker, weiß Google alles, was erklären können, dass der Mensch Ruhe braucht. Nicht so, wenn ein Auto Ölwechsel braucht, braucht auch der Mensch Ruhe. Wenn er das nicht hat, dann geht er kaputt halt nicht. Fünftens, weil ich den Herrn öffentlich anrufen soll, sagt der Heidelberger hier. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, ganz wichtige Funktion, die wir tun, wenn wir zusammenkommen, dass wir öffentlich etwas tun, unseren Glauben nicht nur in der Kammer leben, sondern wirklich öffentlich raustreten, zum Zeugnis gegenüber der Welt, der sichtbaren Welt, der unsichtbaren Welt. Ich sage das immer beim Glaubensbekenntnis, nicht? Das ist ein toller Moment, nicht? Wenn wir aufstehen und zusammen das ausrufen. Nicht? Vor der versammelten Gemeinde sagen wir alle, woran wir glauben, nicht, wo wir fest drin stehen. Und wenn man das wirklich gläubigen Herzen macht, ist das eine Stärkung. Aber glauben Sie mir eins, da jubilieren im Himmel die Engel und der Heiland freut sich. Wenn wir das Glaubensbekenntnis so sprechen, dass wir daran glauben, also nicht nur mitplappern, sondern dass wir so aufstellen, das ist was ganz Großartiges, öffentliches Bekennen halt, nicht wirklich dazu hinstehen halt. Das soll man natürlich auch an der Firma machen und bei den Nachbarn, aber eben auch im Gottesdienst dieses Hinstellen und öffentlich den Herrn anrufen. Sechstens, was der Heidelberger sagt, weil ich für Bedürftige spenden soll. Also das begründet der Heidelberger, also nicht nur das jetzt denken, was sind so mit dem biblischen Text halt nicht. Nein, wir sollen auch zusammenkommen und dort eben auch dann unsere Gaben zusammenlegen für bedürftige Menschen, wo oder wo es eben das Reich Gottes braucht, dass wir sagen halt, da tragen wir auch unsere Gaben hin, dass wir sagen, das, was wir haben, das setzen wir nicht nur ein für unsere eigenen Dinge, sondern das ist gut, wenn man da auch zusammenkommt halt, nicht, dass man einen Tag hat, nicht, wenn man sagt, und da sammeln wir die Dinge, so wie das in der Urgemeinde auch gewesen ist, halt nicht, dass man zusammengelegt hat halt und für die Bedürftigen gespendet hat. Und dann sagt das schließt sich an das, was bei Vierer, weil ich Gottes Geist in mir wirken lassen sollte, heißt, und den Herrn durch seinen Geist in mir wirken lassen. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir diese Zeit brauchen, eben nicht die Hektik, sondern dass wir uns Zeit nehmen, dass wir wirklich für den Herrn den Raum haben, den er dann auch braucht, durch den Geist in mir Raum zu gewinnen. Und das ist toll, dass wir da sonntags morgens diese Stunde uns ganz besonders nehmen können. Und ich weiß, dass viele von euch das genauso auch machen. Das ist für sie der Höhepunkt der Woche. Das ist es für mich auch zu sehen, halt immer wieder zu erleben. Dann ist ein ganz besonderer Moment, nicht wo der Herr ja in besonderer Verheißung bei uns ist. Das singen wir uns ja wieder zu. Gottes gegenwärtig halt nicht. Und dann wirkt der Besonderheit an uns. Natürlich wirkt auch, wenn wir zu Hause in der Bibel lesen. Aber so stark wie hier, hat es auch verheißen, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Halt. Das ist ja was ganz Wunderbares. Halt nicht. Also das nochmal zur Erklärung, was der Heidelberger hier sagt, einfach, was Gott im vierten Gebot von uns eben möchte, halt nicht, dass wir eben den Sabbat heiligen. Und das möchte ich Sie bitten einfach, dass Sie das mitnehmen, dass ihr das nochmal mitnehmt, einfach, dass ihr immer wieder auch nochmal schaut, wie sieht es denn mit eurer Sabbatheiligung aus, halt nicht. Wir hätten noch über eins der anderen 10 Gebote sprechen können, aber ich möchte euch das einfach nochmal ans Herz legen und sagen, seid ihr zufrieden mit dem, wie ihr diesen Ruhetag begeht oder habt ihr da Nachholbedarf, wie sieht das aus? Ich sage das auch immer wieder, wenn mich Leute fragen, ja, wie muss man denn den Sabbat heiligen, wie muss ich denn den Sonntag verbringen? Ich sage, das musst du selber vor Gott rausfinden. Da gibt es kein starres Konstrukt. Es gibt Leute, für die ist das eine noch in Ordnung und für die geht das andere nicht. Das musst du dir selber hinausfinden. Aber ich denke, es ist immer wieder auch gut zu schauen, wie sieht es damit aus. Ich darf Ihnen das sagen, vor 20 Jahren habe ich meinen Sonntag anders verbracht, als ich es heute tue. Und ich weiß nicht, was in 20 Jahren da ist. Wo ich selber erkannt habe, gewisse Dinge tue ich heute nicht mehr, die ich vor 20 Jahren auch ganz selbstverständlich getan habe. Und es ist wunderbar, einfach zu sehen, dass dieses wunderbare Geschenk, was der Herr uns gegeben hat, eben den Sonntag, den Sabbat, dass wir den entsprechend füllen dürfen, dass wir den erhalten dürfen, eben zu unserem Nutzen und zu unserem Segen, dieses wunderbare Geschenk. Dieser Tag, der, so möchte ich schließen, auch die Krönung der Schöpfung ist nicht, es wird immer fälschlicherweise gesagt, nicht, aber der Mensch sei die Krönung der Schöpfung, der ist am 6. Tag gemacht. Am 7. kommt noch was dazu, das ist wirklich Krönung der Schöpfung, nämlich der Sabbat, wenn der Mensch zur Ruhe in Gott kommt. Das ist die Krönung der Schöpfung. Ja, es ist kurz nach 8:30. Ich verabschiede mich von den lieben Geschwistern, die uns über das Internet zugeschaltet sind und über das Telefon. Ihnen allen wünsche ich, wo immer Sie uns zuhören, noch einen gesegneten Abend. Seien Sie dem Herrn Jesus Christus anbefohlen. Nächste Woche geht es von dieser Stelle aus weiter mit dem Heidelberger Katechismus. Seien Sie Jesus anbefohlen. Tschüss.